Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum WEC Magazin Podcast. Ich bin David und heute wollen Tobias und ich etwas über die relativ ereignisreiche Januarpause in der WEC sprechen, vor allem im Hinblick auf ein ganz bestimmtes Land. Heute ist das große Thema Convergence in der Spitzenklasse der WEC und zudem noch das eher ungewolltes Gastspiel kommendes Wochenende in Coda. Los geht's. So, Tobias, ich glaube, heute das Hauptthema, da kommen wir nicht drum rum. Das Hauptthema muss Convergence sein. Das ist diese Zusammenlegung in der Spitzenklasse der WeatherTech Sportscar Series Championship und der WEC. Neue Klasse, LMDH, gleich auf mit Hypercar, was wir noch nicht gesehen haben. Ziemlich spannende Nachrichten, auf jeden Fall viel Gesprächsstoff. Wie siehst du auf den ersten Blick diese Bewegung Richtung Gleichheit zwischen Hypercar und Spitzenklasse IMSA?
Ich weiß noch nicht so richtig, was ich davon halten soll. Ich habe einerseits, ist es zwar cool, dass man irgendwo die beiden großen Sportwagen-Serien miteinander annähert, aber irgendwie habe ich auch Angst vor der ganzen Geschichte, weil ja die IMSA für mich eine lokale Meisterschaft ist, so wie die ELMS in Europa. Deswegen finde ich es ein bisschen befremdlich, dass man sagt, man verschmelzt eine amerikanische Lokalserie mit der Weltmeisterschaft und ermöglicht so ein bisschen den Transfer von Teams und Fahrzeugen.
Du bist jetzt nicht so der Riesen-IMSA-Fan, wenn ich jetzt, also nicht gewollt, aber du hast es bloß in der Vergangenheit nicht oft geschaut oder liege ich da falsch?
Das letzte Mal IMSA habe ich geschaut mit dir zusammen am Nürburgring im Zimmer, wo wir bei der WEW.
Ach ja, genau.
Das ist schon eine Weichen her.
Genau, okay, ja. Ich muss sagen, ich war seitdem. Ja, wir fangen vielleicht mal an mit der Situation jetzt, also so ein Situationsbericht sozusagen. Im Moment haben wir die WEC, das wisst ihr ja hoffentlich alle, die gerade zuhören. Wir haben die WEC-Weltmeisterschaft, es gibt da die LMP1, es gibt LMP2, GT Pro, GT Am. Es gibt auch dann in Amerika diese IMSA-Serie, eigentlich heißt es WeatherTech United Sports Car Championship.
Yes.
United, weil es eben auch selber eine Verschmelzung ist von der damaligen American Le Mans Series und der Grand Am Meisterschaft. Das ist 2012 bzw. 2013 passiert. Ich glaube, die erste Saison war 2014. Und es ist immer so gewesen, dass da gewisse Ähnlichkeiten waren mit der WEC. Das Klassensystem war ähnlich. Wir hatten LMP1 in der American Le Mans Series. Wir hatten eine andere Spitzenklasse in der Grand Am. Und jetzt haben wir in der IMSA-Serie eine Klasse namens DPI. Das ist eine Art Prototyp. Das sind schon Prototypen, aber man könnte das vielleicht etwas besser mit der LMP2-Klasse vergleichen. Das sind eine begrenzte Menge an Hersteller erlaubt in Sachen Chassis. Also wie in der LMP2, wir haben nur 4 Chassisbauer in DPI und in LMP2. Der große Unterschied zur LMP2 ist, dass die Motorenauswahl komplett frei ist. Das ebnet quasi dann den Weg, dass in Amerika Autohersteller dann mitfahren können und wollen. Also wir haben in IMSA gerade zum Beispiel Honda, also in Acura, so treten sie dort auf als Acura, aber es ist nichts anderes als Honda Nordamerika. Wir haben Cadillac. Cadillac haben wir. Und wir hatten bis vor kurzem Nissan. Und das läuft quasi viel günstiger
Mazda
als
WEC, klar,
als LMP1. Das war auch das Ziel. Und im Großen und Ganzen ist es auch sehr beliebt, auch unter den Teams. Die Frage für die Serie ist, ähnlich wie in der WEC, wie sieht es in Zukunft aus? Genau. Ja, so ist es, wie gesagt, gerade. Ja, was dann in Daytona angekündigt wurde, war dann für alle ziemlich überraschend. Laut Entscheidungsträger von WEC, nämlich Gerard Nerveux persönlich, war das eine ziemlich schnelle Geschichte, also von Anfang bis Ende. Ja, wie wird es dann stattfinden in Zukunft? Was wird da passieren?
Also ich habe immer noch so ein Problem eigentlich mit dieser ganzen Geschichte, wie diese Entscheidungsfindung überhaupt jetzt zustande kam. Vielleicht überspringe ich jetzt gerade einen Punkt, aber die ganze DPI-Geschichte, die läuft da jetzt aus, so wie du es gerade erklärt hast, weil Mazda wo raus ist, Nissan ist raus und es fehlen die Hersteller, also bauen sie sich jetzt ein neues Paket. Die Frage, die sich mir aber immer noch stellt, warum machen sie überhaupt das eigene Paket mit diesem kryptischen Namen, wie war es, LMDH, wo kein Mensch weiß, wofür das Hase wirklich stehen soll. Und warum übernehmen sie nicht einfach das Hypercar-Reklamierung von der FIA, was die FIA vorgegeben hat? Weil ja dieser Deal ausgehandelt ist zwischen ACO und IMSA. Und die IMSA ist ja eigentlich nur die amerikanische Motorsportvereinigung.
Ja, das ist eigentlich die große Frage. Also ich denke, also ja, wenn wir jetzt nur so einen halben Schritt zurückgehen, die Frage für IMSA war, was machen wir denn in Zukunft
ja.
mit unserer Spitzenklasse? Und im Moment ist da überhaupt keine Technologie im Spiel. Die Möglichkeiten, um irgendwas auszuprobieren oder selbst sich selber zu positionieren, sind begrenzt auf, wie das Auto aussieht, also Karosserieteilen. Ich finde, in der Vergangenheit, Mazda hat das nämlich ziemlich gut hingekriegt. Also wenn man da Mazda, ich weiß nicht genau, typenmäßig, wie das heißt, aber RTLM irgendwas, 24 glaube ich, das sah ziemlich gut aus, in dem Sinne, dass es auch so aussah wie Straßenautos von Mazda. Und die Motoren, ja, die sind alle selber gebaut von Acura, von Mazda und so. Aber wie gesagt, die Industrie entwickelt sich etwas weiter. Es gibt neue Technologie, schon längst. Und ja, noch jetzt zurück auf deine Frage. Die Idee in IMSA war, wie können wir Hybrid-Technologie hier irgendwie einbinden in unsere Serie. Und es wurde gemunkelt, dass das nicht so beliebt als Idee war unter den Herstellern. Sie wollten die Kosten so weit wie möglich nach unten drücken. Deswegen in der nächsten Evolution von DP in dieser Spitzenklasse von IMSA wird es ein Hybrid-System geben, aber nur ein System, also überhaupt keine Möglichkeit, das zu entwickeln. Das heißt aber auch, dass die Kosten dementsprechend niedriger sind als bei Hypercar. Das ist, ja, es ist sehr überraschend und es ist ziemlich schwierig, da sich nicht irgendwie in Kreisen zu denken, dass wir überhaupt versuchen, das zu erklären. Aber wie gesagt, die haben gesucht nach einer Neuausrichtung und diese Neuausrichtung ist LMDH.
Das ist, ich muss da immer noch mal reinsteigen, weil das ist teilweise echt komplex und ein bisschen verwirrend. Und auch wieder total sinnlos. Ich bin wirklich IMSA-technisch nicht sonderlich auf dem aktuellen Stand immer nur so ein bisschen Halbwissen. Aber es hat ja angefangen ursprünglich mit diesen Daytona-Prototypen, diese hässlichen Karren, die immer aussahen wie so ein handelsüblicher Brotkasten. So.
Genau.
So, und dann hatten wir jetzt die DPIs, die so eigentlich nur LMP2-Autos auf Steroiden waren. So. Und jetzt bleibt das aber dabei, aber man verpasst ein Hybrid-System, um Kosten zu senken, weil man einfach gern Hybrid hätte. Aber Hybrid ist doch eigentlich der Teil, der immer die meisten Kosten verursacht. Egal, ob es jetzt ein Einheitsbauteil ist, zugekauft oder nicht. Oder sehe ich das falsch? Weil das war doch der Punkt, der auch in der WEC die LMP1-Klasse jetzt so ein bisschen weggeext hat. Warum entscheidet man sich für den Schritt?
Das wissen wir noch nicht in diesem Moment. Mehr Details sollen in Sebring rauskommen. Was feststeht, ist, was wir noch nicht erwähnt haben, diese Klasse, wir reden ja von einer Verschmelzung. Die Serien bleiben unterschiedlich, bloß LMDH wird ab September 2021, also das ist nächstes Jahr, werden solche Autos, die nach LMD, ach Gott, ich habe es schon wieder falsch gesagt, Autos, die nach LMDH-Reglement gebaut worden sind, dürfen ab Saison 2021-22 in der WEC mitmachen. und zwar neben Hypercar. Das ist Hypercar, wisst ihr hoffentlich schon alle. Wer nicht, guck auf unsere Webseite. Wir haben da eine gute Zusammenfassung von der ganzen Geschichte. Hypercar ist die neue Reglement von WEC und Toyota und Aston Martin und Glickenhaus haben schon ja gesagt und bauen Autos danach. Und jetzt, überraschenderweise, wie gesagt, gibt es nächstes Jahr Konkurrenz in der Form von LMDH. Ich muss sagen, als erste Reaktion auf diese ganze Entwicklung ist, ich finde es echt cool, dass es eine Möglichkeit oder dass die Entscheidungsträger eine Möglichkeit geschaffen haben, dass ein einziges Auto ohne große Änderungen in Daytona, in Sebring, in Le Mans, in Petit-Le Mans, in Spa, in Nürburgring, wo auch immer sie in der Zukunft fahren würden, in Bahrain, dass ein Team mit einem einzigen Auto, die alle Rennen, also theoretischerweise alle gewinnen könnten. Also das Team könnte alle gewinnen. Das gab es, ich hab das recherchiert, das gab es, glaube ich, also das ein Auto in Daytona, Sebring und Le Mans, ohne, wie gesagt, ohne große Änderungen fahren durfte, das ist schon über 20 Jahre her, das ist Mitte 90er und das war auch so nur so ein Schlupfloch im Reglement. Also von daher finde ich das ziemlich spannend, muss ich sagen.
Also die Idee ist cool, muss ich auch zugeben. Also das ist die Vorstellung, dass man ein größeres Starterfeld hat und immer irgendwo Teilnehmer findet, ohne Frage, hat seinen Reiz, aber mal ganz nüchtern betrachtet, gab es jetzt nicht schon die letzten 5-6 Jahre auf jeden Fall die Möglichkeit, dass du mit einem Auto in der WEC und in IMSA fährst? Ich schaue jetzt mal in die GTE Pro-Klasse. Da ist das ja schon Gott gegeben, das ist reglementtechnisch, das ist jetzt sogar dieselbe Fahrzeugklasse. Du kannst da mit beiden Autos jetzt fahren. Warum machen die jetzt so einen riesen Fass auf und sagen, boah, wir schaffen jetzt eine Möglichkeit, dass man in beiden Kategorien wieder fahren kann?
Frage an dich. Ja. Welche Mannschaft schickt Autos in LM GTE Pro nach Sebring, nach Daytona und nach Le Mans? Ich meine jetzt das gleiche Auto mit der gleichen Team.
Porsche, oder?
Punkt. Ist ja halb, aber das sind zwei Teams, die beide Mannschaften machen. Okay. Mein Punkt, was ich damit sagen will, im Moment, Stand jetzt, man kann in GTE Pro dasselbe Auto nach Daytona schicken, dasselbe Auto nach Sebring 12 Stunden und Sebring 1000 Meilen und dasselbe Auto nach Le Mans schicken, macht keine. Ja.
Stimmt, und
wird meine große Sorge ist, ja, die haben diese Sache, diesen Weg eröffnet und die haben es möglich gemacht, aber es wird vielleicht keine Sau machen.
Ja, richtig, du bringst es auf den Punkt, weil sonst hätte man das jetzt schon längst gemacht und du würdest eine riesen Erfolgsgeschichte haben von dem WEC-Auto, was eine GTE alles gewonnen hat und dann auch noch Daytona gewinnt. Hast du ja nie von gehört, gab es ja so faktisch nicht.
Es ist nur eine von vielen ungeklärten Fragen, die ich persönlich habe. Und wir müssen auch fair sein, die Sache wurde angekündigt. Es gibt noch eine Weile bis dahin. Und sie haben uns mehr Infos in Sebring versprochen. Das heißt, glaube ich, Ende März oder Anfang März ist Sebring. Nee, Ende März, gell?
Ende März, ja.
Das heißt, ja, wir dürfen da gespannt drauf warten, könnte es vielleicht, ich meine, es gibt so viele, ist cool. Ist, für mich sieht es auf den ersten Blick ziemlich gut aus und cool. Und ich freue mich eigentlich, weil das war so immer ein Thema, wo ich gedacht habe, das ist nicht greifbar, das wird nie passieren. Aber endlich haben sie es hingekriegt. Aber wenn man das so überlegte, wie stellen Sie das, sich das vor, dass zum Beispiel WEC einen Winterkalender hat? Selbst wenn ein Auto nur die Langstreckenrennen in der IMSA-Serie, also in der United Sports Car Championship, machen möchte, da finden ja zwei davon, nee, da findet das erste Rennen in Januar statt, das ist Daytona 24 Stunden. Stand jetzt haben wir nächstes Jahr Januar ein Rennen in Kailami. Und das zweite Rennen, Langstreckenrennen in der IMSA-Serie, findet am gleichen Wochenende wie ein WRC-Rennen an der gleichen Strecke zugegebenermaßen. Aber das ist doch kaum möglich, dass da mit einem Auto beide Rennen gefahren wird.
Nee, also das
denke ich nicht.
Also nicht. Das funktioniert nicht. Und genauso, was mir auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, ist dieser Kannibalisierungseffekt. Weil wir müssen festhalten, es gibt drei verschiedene Parteien. Du hast die FIA, den ACO und die IMSA. Und FIA und ACO veranstalten zusammen die WEC und haben zusammen das Hypercar-Reglement nach offiziellem Reglement, also offiziell zementiert. Wiederum die IMSA hat sich dieses LMDH-Ding ausgedacht und hat mit dem ACO jetzt zusammen einen Vertrag geschlossen, dass man wohl beides nutzen kann, in irgendeiner Form, Art und Weise. Aber nicht mit der FIA. Und dann stellt sich mir auch die Frage, warum ist es erlaubt, in Le Mans und wahrscheinlich auch der WEC, was jetzt so aber noch nie so 100% committed wurde, diese LMDH-Prototypen einzusetzen und die Hypercars aber nicht in der IMSA? Weißt du, was ich meine?
Das ist auch eine große Sache, ja. Das ist nämlich noch nicht geklärt, ob Hypercars in der IMSA dürfen. Wir reden hier von zwei grundverschiedene Konzepte, auch zwei grundverschiedene Budgets. Also jetzt nur, wir reden ja, ich habe keine Ahnung, was das kostet, aber ich habe schon in der Vergangenheit gehört, DPI in den USA ist mit maximal 10 Millionen Dollar möglich. Eine Saison. Ein Auto.
Ja.
Ich denke, da die Großen wie Acura, Wayne Taylor Racing mit Cadillac, die nehmen da vielleicht mehr in der Hand. Mhm. In die Hand. Aber in der WEC ist zum Beispiel MP1 von Toyota ja durch Forschung, Entwicklung schon finanziert, das wissen wir ja bereits. Aber da sind wir, glaube ich, schon fünfmal mehr als das oder viermal vielleicht. Das heißt, stell dir mal vor, du, Tobias, hast eine Automarke, du möchtest gern Rennen fahren. Du möchtest aber am liebsten die 24 Stunden von Le Mans gewinnen. Du müsst nicht nur mitfahren, du möchtest wirklich gewinnen.
Dann gehst du zwangsweise in die WEC. So, das war bisher der Stand.
Das war bisher der
Stand.
Du musst das, weil sonst kommst du nicht du kommst nicht nach Le Mans, weil gibt es keine Möglichkeit. Du musst LMP1 fahren, musst Le Mans fahren, musst WEC fahren. So, jetzt ist es, wir spülen nach vorne. Jetzt ist es 2022. Du hast immer noch den großen Wunsch. Was machst du lieber? 50 Millionen für ein Hypercar oder 40 oder 30, keine Ahnung. Oder 10 Millionen für ein LMDH. Was wählst du da? Ist doch ganz klar. Das Billigere. Ist der einzige Nachteil. Der einzige Nachteil ist, für LMDH, da ist die Entwicklung von dem Auto sehr beschränkt im Vergleich zu Hypercar. Hypercar darfst du machen, was du willst. Kannst du alles reinsetzen, kannst du Hybrid machen, kannst du kein Hybrid, kannst du V12 wie Aston Martin, kannst du ich weiß nicht, was Toyota bringen wird, wahrscheinlich V4 oder V6.
So in der Richtung.
Klein genau. Gehalten, ja. Ja, egal, kannst du alles machen. Das ist die Frage. Das ist vielleicht, so eine halbe Sache und nicht, weißt du, was ich meine? Die Autobauer zum Beispiel wie McLaren, Lamborghini, die haben alle gesagt, wir machen nicht mit, wir machen kein Hypercar, bis es ein globales Reglement gibt, das uns erlaubt, unsere Investition in diese Art von Rennenfahren besser zu amortisieren. Also das heißt, mehr von ihrem Geld zu bekommen als nur WEC. Weil für sie lohnt sich WEC gar nicht. Also schon ein guter Weg, in die 24 Stunden von Le Mans zu kommen. Aber wir müssen sagen, okay, jetzt seit LMP1, seitdem die Spitzenzeiten von LMP1 wieder vorbei sind, ist es nicht attraktiv für die Automarken. Okay, kann man eigentlich akzeptieren, das ist, wie es ist. Aber jetzt, okay, sie haben jetzt die Möglichkeit, die dürfen jetzt mit diesem LMDH in Le Mans mitfahren. Die dürfen damit auch in Sebring, in den Daytona und sonst wohin, Long Beach und Belle Isle und Virginia Raceway und wo auch immer mitfahren. Dafür müssen sie aber ein Chassis auswählen von den vier, die zur Verfügung stellen. Sie dürfen, soweit ich weiß, nicht sehr viel mit den anderen Teilen am Auto, ist jetzt auch nicht sehr große, keine große Möglichkeiten. Ja, das ist für mich der große Nachteil von dieser LMDH. Und hattest du heute sogar, oder war das gestern, die Sache von Ferrari oder ein paar Kommentare vom Ferrari
ich
in unserer Gruppe geschickt?
Ja, ja.
Ja, los, bitte.
Das ist eine Situation, die ist zum Lachen und zum Heulen. Ferrari sagt sich, wir möchten gerne Le Mans machen. So. Und Ferrari sagt sich auch, wir haben aber nicht so viel Budget, weil Formel 1 uns die Haare auf den Kopf frisst. Wir können uns nur eins von beiden leisten. Also entweder eine Spitzenklasse oder GTE Pro. Und das haben sie auch fest zementiert. Und als Werksprogramm wird die GTE Pro langfristig auslaufen, haben sie gesagt. Sie werden noch GTRM betreiben, was noch übrig bleiben wird. Aber die GTE Pro ist im Untergang geweiht, so sieht das Ferrari. Und da werden sie sich auch perspektivisch zurückziehen, weswegen sie ein Spitzenklassenprogramm machen wollen und werden. Sie haben aber kein Hypercar bisher entwickelt, weil Hypercar das Budget zu teuer ist, weil nämlich der Konzern sagt, Ferrari darf nicht mehr Geld investieren in das WEC-Projekt, wie jetzt in der GTE Pro benutzt wird. Das ist die Budget-Obergrenze, die aktuell in der GTE Pro gilt. So, damit kannst du ja kein Hypercar bauen. Und daraufhin hat Ferrari jetzt gesagt, wow, die LMDH-Geschichte finden wir geil. Da hast du ein Budget, das ist ungefähr gleich wie unser GTE Pro-Budget, wir brauchen nicht so viel dran rumbauen. Und jetzt kam aber der Haken bei der Geschichte, wir würden aber gerne einen Ferrari bauen. Und da sagt aber das Reglement von der IMSA stand jetzt, nö, entweder ihr nehmt ein Baukastenauto, was aussieht wie ein verstümmelter LMP2-Fahrzeug, oder ihr lasst's. Weil mit dem Motor haben sie kein Problem, dass sie den nehmen, und mit dem Hybrid ist denen relativ egal. Aber die wollen ja, dass es optisch aussieht wie ein Straßen-Ferrari, damit sie hin weiter in ihre Autos verkaufen können. Also sprich, die wollen eigentlich einen Hypercar haben. Die wollen genau das Zwischending. Und jetzt ist der Stand bei Ferrari, sie wissen immer noch nicht, was sie wollen. Sie wollen eigentlich Hypercar, kriegen aber kein Geld dafür, wollen aber auch LMDH, aber da haben sie nicht die Möglichkeiten zu bauen, was sie können. Jetzt bin ich mal gespannt, in welcher Richtung sie sich dann eingliedern werden. Also wir sind genauso schlau wie vorher. Wir wissen halt nur, so in Richtung 22, 23, früher wird da gar nichts passieren.
Es war aber, mir kam gerade die Idee, wie wäre es, wenn sie einfach die Dallara-Chassis auswählen? Das ist ja italienisch. Ja? Da hätten wir so ein Italy-Superteam, Ferrari in der Garage, Dallara unter der Haube mit Ferrari Kraft, also Pferdestärke, das wäre schon cool. Ja, aber du hast gerade auf den Punkt gebracht, was alle auch, wie gesagt, was der größte Nachteil von dieser Kategorie ist. Der Grund, warum die Chassis-Auswahl begrenzt ist, einfach eine Geldsache. Sie wollen nicht, dass sehr viele Teams, oder die wollen in der United Sports Car Championship, dass Teams, zum Beispiel wie Wayne Taylor Racing, dass die diese Privatmannschaften quasi dann mit den Marken zusammenarbeiten und müssen dann nicht Millionen über Millionen ausgeben, um ein konkurrenzfähiges Auto zu bauen, sondern die nehmen einfach eins von der Stange. Ich muss sagen, ich finde das schade, dass wir wollten, glaube ich, auch noch das Problem ansprechen, dass wir haben es quasi halb angesprochen schon, macht dann halt LMDH Hypercar tot quasi, weil es billiger
genau,
ist?
Genau, da waren wir vorhin hängen geblieben, dieser Kannibalisierungseffekt. Weil im Grunde ist es nichts anderes. Der ACO war sich nicht so richtig einig, was er will. Hat er Angst, oh scheiße, die LMP1 läuft uns weg. Wir müssen jetzt mal irgendwas Neues raussuchen. Haben sie Hypercar aus der Schublade geholt, was schon mal als Plan B da lag. Erst alle cool, Hypercar funktioniert, machen wir. Dann haben sie alle die Kosten gesehen und festgestellt, Toyota war es egal, weil wie du schon sagst, die Kosten sind gedeckelt. Aston Martin braucht einen Plan B, weil die GTE Pro wird perspektivisch sterben, das ist halt Fakt. Haben sie gesagt, gut, wir haben das Auto da, passen wir ein bisschen an, machen ein bisschen Fanservice, es wird schon funktionieren. Aber viel mehr Interesse ist halt auch nicht da. Und man sieht es jetzt an Peugeot, die jetzt gesagt haben, wir wollen zwar einen Hypercar machen, sind uns aber gar nicht so sicher, ob es wirklich ein Hypercar wird oder nicht, vielleicht doch so eine LMDH-Geschichte. Und da an der ACO wird jetzt wahrscheinlich auch Angst bekommen haben, weil sich halt sonst niemand committed hat auf die Hypercar-Geschichte und die hatten mit einem größeren Feedback gehofft, haben sie jetzt noch mit der IMSA da was Neues ausgekocht, zum Sinne von, ein dritter Plan ist vielleicht gar nicht so schlecht, aber am Ende wird es dazu führen, dass jeder Hersteller was anderes will und am Ende wird es noch eine dritte oder eine vierte Klasse geben, die es irgendjemand neu ausdenkt und es wird eine völlige Zerstreuung geben. Statt dass man einfach die IMSA mit ins Boot geholt hätte und von Anfang an gemeinsam ein Reglement erarbeitet hätte, mit dem alle zufrieden sind. Als positives Beispiel ist hier zum Beispiel das Class One Reglement zu nennen zwischen DTM und Super GT, was ja eigentlich komplett unterschiedliche Rennserien sind. Eine Super Tourenwagen-Serie und eine GT-Rennserie. Aber die haben so ein gemeinsames Reglement, wo du die Autos nutzen kannst. Und das macht Sinn. Aber halt nicht über über eine BOP einfach die teuren Hypercars runterbrechen. Das zerstört auch völlig den Verkaufseffekt. Ein Hypercar setzt du doch nur ein, weil du deine eigenen Hypercars verkaufen willst, weil du zeigen willst, du kannst doch die Schönen und Reichen bedienen. Du brauchst Autos, die sich nur 1% der Menschheit leisten kann, wenn überhaupt. Und das LMDH ist doch das komplette Gegenteil. Das ist so ein bisschen mehr Greenwashing. Also so einfach, man baut ein Auto, will das Image ein bisschen aufpolieren, so wie wenn du Formel E fährst. Das machst du nicht wegen Forschung und Entwicklung. Das machst du nur, weil du halt, guck mal, ich habe da was mit Elektro am Laufen. Und viel mehr ist doch die LMDH-Geschichte auch nicht, oder? Also ich gucke mal, ich fahre in Le Mans mit.
Ja, ist schwierig.
Und das
ist schwierig. Es macht mich auch ein bisschen, ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Die erste Reaktion, habe ich vorhin schon angesprochen, war Freude. Aber wenn man das so überlegt, Hypercar, ich dachte, sie haben endlich Hypercar irgendwie gefesselt. Das war ein Ding, was sie festgesetzt hatten nach dieser Hin und Her und ewig rum. Und dann hatten wir dann von Aston Martin dieses Engagement. Das hat mich sehr gefreut. Und dann Peugeot kam und ich dachte, oh Mann, wir werden noch richtig geile Zeiten erleben.
Ja, auf jeden Fall.
In der WEC und in Le Mans. Ich bin mir jetzt nicht mehr so sicher. Haben sie sich vielleicht zu früh geopfert quasi und zu früh diesen Weg genommen zur IMSA?
Ja.
Ich befürchte ja.
Das sehe ich genauso.
Meine Meinung.
Sehe ich genauso.
Ja. Sie hätten vielleicht einfach warten können. Wir haben eine, klar, nächstes Jahr, wissen sie mehr als wir, das kann ja auch natürlich sein. Sie wissen ja sicherlich mehr als wir über diese ganze Geschichte, aber nächstes Jahr haben wir drei Hersteller mit Glickenhaus im Boot. Bei Collis hat auch gesagt, sie wollen mitmachen, da haben wir vier gleich. Und dann zwei Jahre später hätten wir dann Peugeot mit Rebellion zusammen. Das ist für mich ziemlich vielversprechend und wir hatten selber, glaube ich, drüber diskutiert. Wir hatten gesagt, irgendwann wird diese Kipppunkt erreicht und Automarken werden sagen zu sich, hey, das ist ja richtig, das macht richtig Spaß, das ist richtig beliebt geworden, da machen wir mit. Und zwangsläufig müssen sie dann, um da ein bisschen ein Stück vom Kuchen zu haben, da müssen sie halt Geld in die Hand nehmen.
Und jetzt sprichst du genau was an, was nicht passieren wird. Dieser Kipppunkt wird nicht mehr kommen und das ist genau das große Problem. Man hat sich zu früh geopfert und ich würde jetzt mal eine Theorie aufstellen, warum. Das kam jetzt so beim Reden und beim Denken. Der ACO hat einfach nur so dieses typische Männerproblem. Der wollte einen Schwanzvergleich. Also der hatte mit der IMSA diesen Zwist, wer hat denn das geilere 24-Stunden-Rennen und wer hat die meisten Marken dabei? Einfach nur, um auf den Putz hauen zu können und zu sagen, ich habe die meisten. So, guck mal, was ich alles an Autohersteller bei mir fahren habe. So, Daytona gegen Le Mans jetzt, also frei nach dem Motto, was, so? Oder Sebring gegen Le Mans, sei es drum. Und haben sie sich jetzt kurzerhand auf irgendeinen kruden Deal eingelassen, nur damit sie die vage Theorie haben, guck mal, wir haben Aston Martin und Toyota und noch alle, die ihr habt. Wir werden automatisch immer eine Spur geiler sein als ihr.
Ja.
Das ist das, worauf es hinausläuft, weil der ACO zu kurz gedacht hat, sonst wäre ja die FIA von Anfang an mit dem Boot gewesen. Und dadurch sagst du den Herstellern, wir glauben nicht an unser eigenes Hypercar-Konzept, das ist eigentlich völlig für die Tonne und langfristig wird es nur die LMDH auch in Le Mans geben, das ist uns völlig bewusst. Lass den Scheiß, weil warum hat Peugeot sonst gesagt, wir sind uns nicht sicher, ob wir ein Hypercar nicht doch nach LMDH-Reglement bauen, obwohl das Hypercar-Ding eigentlich schon angekündigt war. Und das ist das Lustige dabei. Die verkraulen sich jetzt die eigenen Interessenten wieder. Das ist...
Ich muss sagen, ich habe ein anderes Podcast gehört von Marshall Pruitt.
Ja.
Das war die Woche nach Daytona. Und Graham Goodwin hatte ein paar Fragen an Gerard Neveu gestellt. Und ich fand seine Antworten sehr einleuchtend. Und es war auch schön zu hören. Ich muss sagen, ich glaube, sein Herz ist im richtigen Platz. Mhm. Der ist, Gerard Neveu, wer es nicht weiß, der ist der Chef von LMEM. Das ist die Firma, die halt hinter der WEC steht. Quasi, der ist dafür verantwortlich, die Rennen zu veranstalten, die Serie auf die Beine zu stellen, alles drum und dran, der steht ganz oben. Und er will einfach, der liebt Sportwagen, der liebt Le Mans, der liebt die WEC, der lebt das seit fast 10 Jahren. Der ist auch maßgeblich dafür verantwortlich, dass es überhaupt zustande kam in 2012. Ich glaube, er hat die richtigen, Motivation für seine Entscheidungen. Auf der anderen Seite haben wir dann Pierre Fillon, das ist der... ich glaube, der ist einfach der Chef von der ACO.
Genau. Also
der ist dann zuständig für die Regeln. Das heißt, die ACO schreibt die Regeln für die WEC und die WEC quasi übernimmt die. Also die zwei Sachen sind aber getrennt. Aber die arbeiten sehr eng miteinander zusammen. Und ja, was die ACO möchte, ist eigentlich immer, was die WEC möchte und andersrum. Gibt ja mal vielleicht öfters gegenseitige Meinungen, aber ich denke, so groß und ganzen kann man es so zusammenfassen. Und Pierre Fillon, ich denke, ist wie sein Bruder, der bei der letzten französischen Präsidentschaftswahl kandidiert hatte. Also war auch, ich glaube, in Stichwahl gegen Macron, kann das sein? Ich weiß es nicht mehr. Aber auf jeden Fall, Fillon war damals, ist Politiker und ich glaube, Pierre Fillon ist auch ein Stück weit Politiker und das ist für ihn vielleicht auch gerade ein günstiger Zeitpunkt, hier das alles so zusammenzuführen. Und auf der IMSA-Seite haben wir Jim France, das ist der Chef von IMSA, von der United Sports Car Series. Wir haben nicht mehr Scott Atherton, der ist in Rente gegangen. Ich habe vergessen, wie der andere heißt. Der war der Chef von Mazda in IMSA letztes Jahr. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Mist, ist egal. Und ich glaube, sie haben auch selber Probleme, was die Zukunft von ihrer Serie angeht. Also die haben, es gab Gerüchte, dass die neue Evolution von DPI nicht sehr beliebt war. Hybrid war, wie gesagt, nicht bei allen beliebt. Sie haben Ford noch nicht ins Boot geholt. Ford ist für mich, aus meiner Sicht, für sie die größte Zielscheibe von IMSA. Die wollen unbedingt, dass Ford ein Prototypen baut und in der Spitzenklasse antretet. Mhm. Ich glaube, also Nissan ist jetzt weg. Seit letztem Jahr.
Mazda ist weg?
Ja. Mazda,
die haben sich getrennt
vom Team. Die ganz weg.
Die haben sich getrennt vom Team Jöst, so wie ich das mitbekommen habe.
Ja, aber die machen trotzdem mit. Ach so. Mit dem anderen. Ja, die machen mit Multimatic.
Ah, okay.
Also die Multimatic hat die Fords letztes Jahr in der WEC, Entschuldigung, in der IMSA für die letzten 4 Jahre gemacht oder sowas und hat auch mitgebaut an Ford GT. Jetzt haben die das von Tim Joest, was die gemacht haben, haben die von Ultimatic übernommen quasi. Aber ja, es gibt aber auch Fragezeichen über Masters im Engagement in IMSA. Also im Großen und Ganzen ist es so, sind es so 3 Seiten und die haben alles so Wünsche und irgendwie haben sie sich in der Mitte getroffen oder auch nicht so richtig in der Mitte getroffen. Von mir aus so ein bisschen Richtung vielleicht nicht ganz mitten im Atlantik, sondern so eher Richtung Karibik haben sie sich getroffen. Also nicht in der Mitte. Aber ja, vielleicht müssen wir auch mal fair sein und sagen, wir lassen uns überraschen, was dabei rauskommt.
Ja, also ich würde, du hast schon recht, wir müssen uns überraschen lassen, aber ich würde nochmal festhalten an der Stelle, so wie die Situation aktuell aussieht, ist es 2 Drittel auf Seiten IMSA und nur 1 Drittel fair für die WEC. Irgendwo würde ich, mein Bauchgefühl sagt mir, die WEC wird wieder unter die Räder kommen oder zumindest die Spitzenklasse davon. Und dann ist, ich weiß nicht, es ist so richtig Ruhe bekomme ich bei dem Thema nicht rein.
Nee. Ich sage, meine größte Sorge ist, wie kannst du es vereinbaren, dass ein Auto von der Stange quasi mit deinen Motoren, mit deinem Auto, aus deinem Auto, wie kannst du das vereinbaren, dass das Auto gleich schnell ist wie ein hochentwickeltes, prototypenbasiertes Toyota Super GT Konzept, was auch immer das heißen wird.
Richtig, das ist genau der Punkt, oder?
Oder ein Aston Martin V12. Ich meine, für mich, Stand jetzt, meine Meinung ist, die Hypercars müssen und sollen einen Vorteil in Sachen Performance haben. Wenn die Hypercars auf die gleiche Ebene, und zwar genau die gleiche Ebene, gefesselt oder gedrosselt werden, dass sie mit den jetzigen DPIs konkurrieren und wohlgemerkt, in Sebring waren sie, glaube ich, 8 Sekunden schneller, LMP1. gleiche Strecke, gleiches Wochenende.
Yeah, yeah.
Wenn das passiert, dass die Hypercars gedrosselt werden in Sachen Performance, ist das für mich das Ende von Hypercar, weil das macht keiner mit. Ich kann damit leben, dass LMDH und Hypercar zusammen auf der gleichen Rennstrecke konkurrieren, aber für mich muss es ein Vorteil für die Hypercars geben.
Definitiv.
Vielleicht in so in der gleichen Art wie jetzt LMP1 Werkshybrid gegen Privatmannschaft LMP1, so wie es jetzt ist. Und damit für mich wäre das okay. Und da würde ich mich auch freuen, dass die gleichen Mannschaften, die gleichen Automarken in Daytona gewinnen können wie in Le Mans. Das wäre cool. Aber, und muss ich da noch dazu sagen, wir hätten die Möglichkeit, dass Leute wie Roger Penske mit seiner Truppe, Acura Honda Truppe, nach Le Mans fährt. Der wollte immer in Le Mans gewinnen. Das ist sein größtes Ziel. Wir hatten Wayne Taylor Racing, wir haben letztes Jahr mit Alonso Daytona gewonnen, dieses Jahr wieder, glaube ich, mit Kobayashi und Renger van der Zande und Mike Conway vielleicht, dieses Jahr wieder gewonnen. Das ist eine große Mannschaft in amerikanischen Sportwagen, in der Szene dort. Und dass sie die Gelegenheit nach Le Mans zu fahren, das freut mich und ich freue mich und hoffe, dass die das auch wahrnehmen und dass wir das auch sehen.
Vielleicht zum Abschluss zu der LMDH-Thematik, was mir noch zu sagen bleibt, guckt euch dieses unglaublich tolle Video an, was IMSA und WEC veröffentlicht haben. Ich muss sagen, es ist wirklich ein Traum. Vorsicht, ein leichter Hang zum Sarkasmus ist mit dabei. Da hast du dramatische Musik und da kommen die Buchstaben LMDH und du fragst dich, was bedeutet das? Und dann wird aufgeblendet L für Le Mans, M, also ist auch ein Teil von Le Mans, das D steht für Daytona Und dann kommt nur ganz groß, das H steht für, haltet euch fest, H. Ich musste lachen. Ich musste eine ganze Weile innerlich lachen, wo ich dieses Video gesehen habe. Le Mans Daytona H. Ja. Und keiner kann dir sagen, was ist es wirklich. Ich vermute, es war ursprünglich mal für Hybrid gedacht, aber da sich das H klein schreibt und nicht groß wie alle anderen Buchstaben, ist es ja vermutlich nicht mehr Hybrid. Aber was ist es denn? Ja, nein, es ist der Buchstabe H. So wie DPI. Das I hatte auch nie eine Bedeutung gehabt.
Pass auf. Wie wär's, und das habe ich jetzt auch, also ich hatte es selber gedacht, aber ich habe das in Graham Goodwins Podcast auch gehört, wo ich jetzt zitieren, wie wär's, wenn das H Hydrogen heißt?
Du meinst
also
für,
in Zukunft.
Für Wasserstoff?
In Zukunft, Wasserstoff, ja.
Ha, das wäre natürlich eine spannende
Die Möglichkeit haben sie halt quasi dadurch geschaffen. Das könnte Hypercar heißen, das könnte Hybrid, das könnte Hydrogen. Das ist alles H. Also haben sie hedged their bets, sagt man auf Englisch. Also die haben alles, die haben das Geld so zwischen drei verschiedenen Sachen gleich geteilt, dass sie bloß nicht verlieren. ja, ich meine, es ist ein bisschen typisch irgendwie WEC. Es gab es öfters in der Vergangenheit, dass wir solche gehypten Sachen sahen. Pass auf, ich denke, das war für dieses Thema, ja, mehr gibt es eigentlich gerade nicht, das ist zu besprechen, es ist alles Spekulation. Wir müssen jetzt auf die Entscheidungen von den Automarken und von den Herstellern warten. Täglich wird irgendwie diese Gerüchteküche mit neuem Futter verfuttert, also quasi am Leben gehalten. Wir hatten diese Woche Ferrari, Zak Brown hat sich wieder geäußert aus Sicht McLarens. Das geht lustig weiter, denke ich. Ohne feste Zusagen, aber bloß sehr viel um heißen Brei rumreden.
Um vielleicht abschließend ein schönes Sinnbild in den Kopf zu setzen, das ist mir jetzt eben bewusst geworden, diese Geschichte zwischen LMDH und Hypercar ist eine Situation wie Deutschland nach dem Krieg. Du hast zwei Staaten, die ungefähr dasselbe wollen. Beide wollen sie das echte, geile Oberkonzept haben, aber die können nicht auf Dauer parallel nebeneinander existieren. Am Ende wird es einen von beiden auffressen. Also es ist halt die Frage, wer gewinnt.
Ja, ja, im Moment ist so ungefähr gleich auf, denke ich. Aber wenn sie jetzt versuchen, zusammen was zu machen, dann ja, da könnte es ein ja, richtiger ja, Schlag aus nächster Nähe sein, zum Beispiel. Naja, wir werden es sehen. Auf jeden Fall.
Dann lass uns in Amerika bleiben. Es ist der amerikanische Monate, die uns bevorstehen, kann man das so sagen?
Ja. Aber eher aus der Not heraus, oder?
Ja, also ich glaube, gewollt hat das niemand. Ja. Das ist... Wo fangen wir an? Eigentlich hätten wir jetzt schon...
Das Rennen, das keiner will.
Genau, wir haben ein Rennen, das keiner will. Und eigentlich wäre es ja schon gewesen. Eigentlich war geplant, Anfang Februar zu fahren in Brasilien. Und überraschend, wie es ist, kam Brasilien nicht zustande. Haben wir an anderer Stelle schon mehrfach thematisiert. Und weil Super Bowl war und das Ding ganz kurzfristig aufgefallen ist, dass keiner nach Austin gehen würde, wenn man am Super Bowl-Wochenende Rennen fährt, haben sie jetzt auf Ende Februar verschoben, weswegen wir auch eine Winterpause haben, die es gar nicht geben sollte in einem Winterkalender.
Halt, stopp. Das habe ich nicht, also das, jetzt die zwei habe ich jetzt nicht zusammen in Zusammenhang gesehen. Das war wirklich so geplant, dass die, ja, das war das gleiche Wochenende, gell?
Es war geplant am Super Bowl-Wochenende. Und das ist ihnen aber erst aufgefallen, als sie es in die USA verlegen wollten, dass kein Schwein das interessieren wird.
Nee, weil da ist ja, sagen wir jetzt grob gesagt, da ist Polen offen da drüben, wenn Super Bowl ist. Also ja, da kannst du nichts anderes veranstalten, da guckt keine Sau. Ne? Interessant.
Und scheinbar brauchen die Amerikaner dann noch zwei Wochenenden zum Ausnüchtern, weswegen wir jetzt am 23. Februar das Rennen in Kota haben. Ein Rennen, was abgeschrieben war, weil wir ja eigentlich Sebring im Kalender haben und was auch niemand mehr wirklich haben wollte. Aber es war wohl der einzigste gute Plan B, weil Mexiko wegen den Sicherheitsvorgaben nicht funktioniert hat. Und in Kyalami hat sich die WEC zu unflexibel gezeigt, die Logistik auf die Reihe zu bekommen. Also so habe ich das mitgekriegt. Deswegen
ich denke, das ist dort, die sind noch nicht so weit. Das war zu kurzfristig, denke ich, für Kale Army. Die wollen das auch vielleicht nicht, sagen wir mal, die zu früh feiern. Die wollen schon ein Jahr vor, wie heißt es, Vorlauf haben.
Damit sie Marketing austauschen können, ja.
Ja, genau, weil es eigentlich eine ziemlich große Sache ist. Erste WEC-Rennen in Afrika und der Retour von einer Weltmeisterschaft nach Kale Army das erste Mal seit 20 Jahren. Oder über 20 Jahren. Also ja, ich kann das schon noch vollziehen, dass die das nicht wollten.
Und in dem Zusammenhang haben wir jetzt ein Rennen für uns, was ein bisschen besonders in vielerlei Hinsicht ist. Es ist ein Rennwochenende, was nur aus 2 Tagen besteht. Haben wir so auch sehr selten. Du hast das freie Training und das Quali an dem Freitag. Und an dem Samstag ist schon das Rennen. Es gibt keinen FP3. Das dritte Training wurde komplett gestrichen. Und es sind auch nicht alle Teams mit an Bord. Wir haben eine Situation, die hat punktetechnisch und für die Standings, falls du das am wenigsten gewollt, glaube ich, David, aber wir können sagen, Toyota wird das Rennen gewinnen.
ja, wer weiß, keine Ahnung. Vielleicht läuft eine große Dinosaurier über die Strecke und schmeißt die 2 Toyotas aus lauter Wut irgendwie nach Arizona oder sowas.
Ja, wir haben das Problem, dass Ginetta, also das Team LNT, hat gesagt, wir schaffen das nicht und irgendwas ist mit dem Auto und wir haben nicht genügend Vorlauf, Reparaturzeit und wir sind nicht dabei. Sie haben sich komplett zurückgezogen für das Rennen und Rebellion ist ja traditionell in den Nicht-Europa-Rennen nur mit einem Auto dabei. Also bleibt nur 2 Toyotas und 1 Rebellion im Rennen, also quasi 3 Autos für 3 Plätze, wo ja, nicht schön, aber selten. Und das halt auf 6 Stunden. Nee.
Ja, ich würde jetzt vielleicht das Rebellion nicht unterschätzen, aber es wird schwierig für sie dann mit diesem Kampf gegen Toyota dann alleine anzutreten. Schade für Ginetta, ja, ich denke, das Budget war echt knapp gemessen, sagen wir mal so, und diese eine Änderung. Also wenn ich Teammitentscheider wäre, dann hätte ich die Flüche für meine Mannschaft schon gebucht, schon längst. Also diese Absage hat bestimmt Geld gekostet. Und wenn man nur so viel zur Verfügung hat, dann, ich glaube, es lag auch daran, dass sie an die Autos in Amerika arbeiten wollten. Die haben da irgendwo eine Anlage, ein Werk in Amerika. Die hätten die vor, also zwischen Sao Paulo und Sebring an diese Autos gearbeitet in Amerika. Und durch die Sache mit Austin, obwohl ich das nicht so richtig verstehe, warum, aber dann geht es einfach nicht, irgendwie nicht. Ich glaube, vielleicht die Verschiebung von 2 Wochen hat es dann durcheinander geworfen. Vielleicht haben sie schon den Werkseinsatz, dieser Einsatz, was die machen wollten, vielleicht haben sie das schon gebucht oder irgendwas. Und dann mussten sie es absagen und die mussten dann die Autos nach England verfrachten und die dann dort arbeiten. Und dann gehen sie direkt danach nach Sebring. Also, ja, schade, dass sie nicht dabei sind. Das ist, sie haben eigentlich immer ein bisschen Spaß reingebracht in das ganze Geschehen in den ersten 5 Rennen. Das ist schade.
In dem Zusammenhang haben wir seit langem, ich glaube, ist sogar unsere erste Hörerfrage bekommen und die möchte ich dir an der Stelle mal eiskalt und unvorbereitet stellen.
Okay.
Und zwar geht es jetzt um die Situation, Ginetta ist ja raus und hat sich ja für eine ganze Saison verpflichtet. Und da kam jetzt die Frage von einem Zuhörer, muss man eine Strafzahlung pro Auto machen, wenn man in WEC-Rennen nicht dran teilnimmt, obwohl du erst auf der Starterliste drauf standst und dich auch für die komplette Saison gemeldet hattest? Was sagt dir dein Instinkt?
Also, Ich kann ja mal googeln, so zwischendurch, aber mein Instinkt sagt, ich sag mal zuallererst, mein Instinkt sagt, ich glaube 30.000 Euro.
Okay.
Aber es könnte vielleicht viel zu hoch gegriffen sein. Aber es gibt eine Strafe.
Okay.
Ja,
dessen war ich mir nicht sicher, weil mein Instinkt hatte mir gesagt, und ich habe aber im Regelwerk nichts so gefunden, dass ich jetzt wirklich drauf schließen könnte, dass es eine richtig definitive Strafe gibt. Also mein Instinkt hätte mir gesagt, du bezahlst deine Startgebühr aufs Jahr im Voraus für alle Anzahl der Rennen. Das ist ja auch der Grund, warum das Rennen in COTA überhaupt stattfindet, damit FIA und ACO kein Geld zurückbezahlen müssen. Ist das nicht dann in dem Moment schon Strafe genug, wenn du dann nicht dran teilnimmst? Das ist ja im Grunde wie ein Did Not Started, weil die sind ja offiziell gelistet gewesen, aber treten halt nicht zum Rennen an.
Ja, ich denke, es ist da, damit die Mannschaften wirklich alles das so planen, dass die das ganze Jahr dabei sind. Ich kann mich erinnern an Jahr 2013, denke ich, hatten wir in der WEC, als sie die Startliste für die ganze Saison verkündigt haben, gab es ein Auto von Oak Racing mit Jacques Nicolet und zwei Jean-Marc Maurice und Eric irgendwas. Das sind drei Gentleman Drivers, also das sind jetzt keine, wie heißt der erste Fahrer, den ich gerade genannt habe, was ist mit meinem Gehirn heute? Jacques Nicolet. Der ist der Chef von OnRoke, also die bauen auch Autos, für IMSA und so. Es war klar vom Anfang an, sie wollten in Silverstone sein, die wollten in Spa sein und in Le Mans. Und nach Le Mans war Geschichte. Ne? Das war schon, also ich habe das gesehen und habe das schon gewusst und so ist das auch zustande gekommen. Natürlich, sie sind ja französisch und vielleicht haben sie auch ein paar, vielleicht haben sie was gut mit der WEC, dass sie das machen durften. Oder vielleicht wurde halt auch die Regeln danach geändert. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall, das war dann für mich ziemlich blöd, dass da ein Auto sich anmeldet für die gesamte Saison und dann, ach nee, machen wir nicht. Das ist schon blöd. Aber ich gucke gerade.
Weil ich weiß, der Paragraph wurde öfter mal geändert. Und ich bin mir halt nicht mehr 100% sicher, ob das so in der Form noch drin ist oder nicht.
Okay, 30.000, das hatte ich im Kopf. Ja. Das ist es, glaube ich, vielleicht ist es es, ich weiß es nicht, aber 30.000 kostet es auf jeden Fall als Stadtgebühr für ein zusätzliches Auto.
Okay.
Also, wenn zum Beispiel jemand wie Collis oder Rebellion jetzt, die haben zwei Autos gehabt in Silverstone, das zweite Auto hat für als Gebühr 30.000 gekostet. Mhm. Ob das, ja, ich muss noch mal googeln, vielleicht können wir das in den nächsten oder
wir kommen noch mal drauf zurück in der Auswertung dann vom Coda Podcast. Aber ich wollte es einfach auch mal für die Hörer mal so ein bisschen streuen zum drüber nachdenken, weil habe ich mir so auch noch nie überlegt, gibt es zu der Stadtgebühr, die du eh schon bezahlst und die du nicht wiederkriegst, noch eine Strafe oder nicht? Also mal Cliffhanger an der Stelle jetzt positioniert. Back to Coda. Immer noch.
Ungern.
Nee, es gibt noch einen Neuzugang als Ersatz quasi für diesen Wegfall. Corvette ist mit einem Auto dabei. Mit der neuen C8. Also wie habe ich so schön innerlich schon gesagt, der schönste Ferrari, den Corvette je gebaut hat. mit Mike Rockefeller und
Beifahrer. Ja, Magnussen, ne?
Ja, danke. Ich kam gerade nicht auf den Namen.
Der alte Opa.
Genau. So getreu dem Motto, scheiße, wir haben zu wenig Starter, wir brauchen gerade mal noch ganz, ganz schnell irgendwas im Feld. Dann merkst du ganz genau, wie das zustande gekommen ist. Aber
ich finde es aber cool, dass die jedes Mal, wenn der WEC in Amerika ist, Corvette, oh ja, machen wir mit. Ja, sind dabei. Klar. Ich meine, vielleicht, die haben halt einfach Bock auf Rennen. Das finde ich cool. Das ist eine gute Sache.
Auf jeden Fall. Also so viel zum Thema Kota. Wir können gespannt sein, was uns von Rennen erwartet.
Ich hab was.
Ja.
Wir hatten ja das Thema angesprochen, wie das Wochenende so aufgebaut ist. Es ist tatsächlich ziemlich, es ist einzigartig bis jetzt. Gab es noch nie ein WEC-Rennwochenende ohne FP3.
Oh, krass.
Soweit ich weiß. Ich denke, alle anderen Rennwochenenden sind immer über 3 Tage. Selbst Spa fängt ja am Donnerstag an. Rennen ist traditionell Samstag in Spa. Zwar an zwei Tage Wochenenden, also das gab es, glaube ich, auch noch nie. Und erfreulicherweise für uns deutsche und europäische Zuschauer findet das Rennen nicht wie in der Vergangenheit zwischen Mitternacht und 6 Uhr statt, sondern startet bereits um 19 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, wir werden bis 1, ist das richtig, mein Mathe gerade, bis 1 oder 2 Uhr?
Ja, 2 Uhr. In der Drehe, je nach Safety-Car-Phase und Frühabbruch also, ist ja alles möglich. Ja.
19 plus 6 sind 25, also 1. Bis 1 Uhr werden wir fahren und das finde ich, das finde ich cool, weil am nächsten Tag hab ich sowieso frei, weil es Ferien sind. Aber ja, das ist viel besser, weil das Rennen, ich habe mich immer geärgert, weil Kota konnte ich irgendwie nie schauen. Wir hatten das Problem letztes Jahr mit Sebring.
Oh, furchtbar.
Ja, fürchterlich, weil das kann man niemanden wirklich, man muss zwar wirklich großer Fan sein, da zu sitzen durch die Nacht. Es ist ja nicht wie in Le Mans, dass die Nacht nur ein kleiner Teil vom Rennen ist, sondern wenn das ganze Rennen wirklich nur stattfindet, wenn man saumüde ist, dann kann nichts Gutes dabei rauskommen. Deswegen 19 Uhr. Weißt du, ob das am Samstag oder am Sonntag ist? Ich gucke das gerade, dass es am Sonntag ist. Das ist, oh, Samstag. Ist schon am Samstag. Yeah, okay, ja. Das habe ich hier verkehrt. Okay, dann ist es noch besser. Dann ist ja Primetime für vielleicht nicht kein Hardcore-Fans, die vielleicht einfach so Rennen schauen und sehen, dass Motorsport läuft und wollen das gucken. Hoffentlich ist das Streaming-Angebot und Fernsehangebot etwas besser als ja, das ist dein Hauptkritikpunkt, wie ich mich erinnere.
Stand jetzt gibt es noch keine TV-Übertragungsliste. Es steht noch nicht fest, wer es überhaupt überträgt.
Ich das bin ist schlecht. Sehr gespannt. ja, also ich werde wahrscheinlich Motorsport, wie heißt es, motorsport.com, da machen sie immer einen Livestream von WEC-Seite, kann man kostenlos ein Konto aufmachen und dann wieder schließen, wenn man das möchte. Kleiner Tipp, so im Rande.
Auf Eurosport kann man es immer verfolgen, ohne Ton, ohne alles. Ist auch eine ganz spannende Geschichte.
Das ist auch spannend. Eignet sich zum Beispiel auch für uns zu Hause, wo meine Frau sehr gerne die Motoren zuhört. Bloß das Gelaber kann sie nicht ausstehen. Also von daher ist das vielleicht auch ganz gut für uns. Und da kann sie auch gut schlafen auf der Couch, meinte sie das letzte Mal. Also ja, wie gesagt, ich freue mich, dass Samstagabend, das ist eine gute Zeit. Ja, wie gesagt, vor den Ferien hier in Bayern. Ja, wird schön, denke ich. Schade, dass es Kota ist, nicht Sao Paulo, weil ich habe mich echt auf Interlagos gefreut, aber ja, Kota für mich als Strecke nicht sehr spannend.
Es gab ein einziges Jahr, wo Kota spannend war. Das war das eine, ich weiß nicht, wann es war. Da war Audi und Toyota, glaube ich, alleine dabei. Das war, bevor Porsche eingestiegen ist. Da war ein unglaublicher Starkregen in der Dunkelheit und die haben halt keine Beleuchtung und nichts. Und die Fahrer haben nicht gesehen, wo die Bremspunkte waren, ohne nass, weil da war die Strecke teilweise nass und teilweise trocken. Und da sind die permanent rausgerutscht. Und dann gibt es diese Szene, da ist der Toyota in der Bande, der T-Drive rutscht nach, es kommt noch ein Toyota, dann kommt noch ein Ferrari und du hast einen Riesenhaufen Autos dort im Kiesbett, keiner kommt mehr raus und das Rennen geht munter weiter, teilweise nicht mal mit Safety Car. Aber war auch herrlich.
Ja, ja. Das, ja, wir könnten vielleicht auch ganz kurz die Geschichte von Kota, das war eigentlich immer fest im WEC-Plan, ne? Das war jedes Jahr dabei. Das wurde auch veranstaltet als Co-Rennen, also Rennen am gleichen Wochenende wie IMSA.
Stimmt.
Das IMSA-Rennen war immer etwas eher. Dann hatten sie eine kleine Pause, wo sie die Boxengasse umgebaut haben, weil die Amerikaner mit einer anderen Art von Boxengasse arbeiten. Und dann gab es ja das Rennen Lone Star Le Mans, haben sie es immer genannt, 6 Stunden in der Dunkelheit.
Das wollte ich dich noch fragen. Mit diesem Lone Star Le Mans, ist das so ein Ding, damit die Amis begreifen, dass das ein europäisches Rennen ist, dass sie hinter jedes Rennen Le Mans dahinter packen? Oder Petit Le Mans, Lone Star Le Mans, immer wie irgend sowas in der Richtung, ne?
Ich denke, das ist so eine, also ich du hast es jetzt richtig verglichen mit Petit Le Mans, kannst du, ja, das wurde aber, glaube ich, damals schwierig. WEC geht es, glaube ich, immer darum, das Feeling von Le Mans überall in die Welt zu exportieren. Und die machen das dann durch diese Alleinstellungsmerkmale von Motorsport aus Le Mans, ist zum Beispiel für mich, also die zwei Hauptalleinstellungsmerkmale sind Multiclass und Dunkelheit. Ne? Könnte man so sagen.
Ja.
Und für die meisten Rennen gibt es eine Phase, ich denke mal Shanghai nicht, Fuji nicht und Silverstone nicht, aber das endet sich wiederum nächstes Jahr, wenn Silverstone etwas später ist. Oder war das dieses Jahr schon? Ich habe vergessen. Ja, ich glaube, Silverstone war etwas später.
Genau, ja, richtig.
Ja, und für die meisten Rennen gibt es etwas Dunkelheit. Sebring wird es so sein, Bahrain war es so.
Stimmt.
Und jetzt? Multiclass sowieso.
Habe ich so noch nie betrachtet mit diesem Dunkelheits-Labor-Feeling. Ja. Das wird ja immer mehr und immer mehr. Finde ich gut.
Finde ich auch gut. Es macht für mich auch, das grenzt es so ab von den anderen Serien. So, und ich liebe es. Also Rennwagen im Dunkel, in der Dunkelheit, das gibt's für mich nichts Besseres. Aber diese Lone Star Le Mans, ja.
Also ich weiß, es hieß nur die letzten zwei Jahre Lone Star Le Mans, 16 und 17 war das so gewesen, weil die Jahre davor hatte es immer diesen kurzen, knackigen Namen, The Six Hours of the Circuit of the Americas.
Ja. Ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, warum die dieses Lone Star Le Mans ausgedacht haben. Petit Le Mans war immer, das wurde von Don Panos, leider letztes Jahr von dieser Welt gegangen, ins Leben gerufen, 1998. Und das war wirklich, ich will jetzt was hier in Amerika auf die Beine stellen, was wie Le Mans ist. und dann das Jahr drauf gab es dann American Le Mans Series. Und dann hat sich das so entwickelt. Und Petit Le Mans war quasi die Vorläufer von American Le Mans Series. Quasi das Vorrennen und das, ja, die Saison.
Das finde ich aber cool, ja.
Und das war auch, wer Petit Le Mans nicht kennt, sind 10-Stunden-Rennen. Auch, glaube ich, 4 Stunden in der Dunkelheit oder 3 in Road Atlanta in Georgia.
Yeah.
Also, ja, das so viel dazu. Ja, also ich denke, die haben das mit Lone Star Le Mans haben sie das dann so gemacht, dass das war diese Mischung aus, ja, IMSA ist hier, WEC ist hier, es ist Le Mans und Feeling und wir alle Wichtigen sind da. Und jetzt ist es so ein Zwischending und jetzt knallen sie trotzdem Lone Star Le Mans drauf. Also ich weiß auch nicht. Das hat vielleicht die anderen Jahre dann etwas so, ja, die Bedeutung etwas runtergezogen, wenn du mich fragst. Aber
vielleicht, ja, werden drum. Wir alle überrascht. Wir dürfen nicht so kritisch rangehen. Ich habe gelesen, die Strecke wurde komplett neu asphaltiert und sämtliche Bumps wurden entfernt. Es soll jetzt weniger bumpy sein als Sebring. Schauen wir mal. Vielleicht wird es ja doch eine reifenfressende Strecke mit 10 Millionen Boxenstops, die so keiner geahnt hatte. Wissen wir nicht. Muss ich auch erst einfahren. Ne? Das ist.
Wir wollen vielleicht, ja, wir sollen nicht so zynisch sein und jetzt wirklich unsere Arbeit als Journalisten professionell nachgehen. Nee, vielleicht mal so ein paar spannende Sachen, wo man jetzt ein Auge drauf haben kann. Auf jeden Fall. Wenn zum Beispiel es dazu kommt, dass die Toyotas davon schießen und das Rennen ziemlich einfach gewinnen. Ich muss sagen, in LMP2 ist da ein ziemlich interessanter Kampf um die Meisterschaft zwischen mehreren Teams und das wird weitergehen. Ich gucke gerade nach den Standings. Auf unserer Webseite kann man die auch alle zusammenfassend lesen. Also auf jeden Fall LMP2, da ist der Kampf um die Meisterschaft ziemlich eng. Es führen die Jungs von Jackie Chan DC Racing und sie haben noch kein Rennen gewonnen. Ja, den 4. Platz in Silverstone, 2. in Fuji, 2. in Shanghai, 3. in Shanghai. Also ziemlich konstante Leistung gezeigt. Und United Autosports haben sich erholt von dem Albtraumanfang in Silverstone, wenn du dich erinnern kannst, Stillstand nach einer Runde.
Ja.
Die haben sich erholt, einen Sieg letztes Mal in Bahrain geholt. Jetzt haben sie 69 Punkte, sind nur 3 Punkte hinter Jackie Chan, DC Racing. Und dritter ist überraschenderweise Racing Team Nederland. Die haben auch dieses Jahr einmal gewonnen in Fuji, auch im Podium in Silverstone. Ja, und dann Jota mit 62 Punkten und dann Signatec mit 56. Also die Top 5 nur 16 Punkte auseinander. Also das ist schon ziemlich eng. Und ja, gibt wieder 25 Punkte zu holen für den Sieger in Kota. Ich denke, in LMP1 ist das nicht so spannend wie in LMP2. Also wer da einen Blick drauf werfen will oder etwas spannend verfolgen möchte, dann auf jeden Fall in LMP2 würde ich empfehlen. Und außerdem auch GTE, obwohl da nur 6 Autos dabei sind, 7 mit Corvette natürlich. Da führen die Aston Martin Jungs mit 153 Punkten in der Herstellerwertung. Zweitplatzierten Porsche mit 142, also auch nur 11 Punkten hinter den Führenden. Also ja, es gibt auf jeden Fall spannende Geschichten zu sehen. Und ja, wenn das Rennen etwas langweilig ist, dann würde ich auf jeden Fall raten, einen Blick auf Live-Timing und die Kämpfe weiter hinten im Feld. Und ich muss sagen, die Direktion in der WEC ist ziemlich zuverlässig. Die holen da die Kämpfe raus. Auch wenn es um die Meisterschaft geht und so. Also ich als Nerd finde ich das immer trotzdem spannend. Obwohl Kota und obwohl nur 3 LMP1-Autos, ich weiß nicht. WEC ist halt WEC.
In diesem Sinne, denke ich, war das ein gutes Schlusswort für heute. Und wir hören uns nach Kota. Ja?
Wir hören uns nach Kota. Wer Fragen und sonst was zu Kota und zu dieser Convergence-Geschichte. Ich hoffe, wir haben das einigermaßen verständlich erklärt. Ja, bei Fragen aber bitte jederzeit reinschicken und wir tun unser Bestes, die das nächste Mal zu beantworten. Ja, von mir. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.